Gerade für uns, die wir im Dienst sind, ist es so, so, so wichtig, dass wir immer wieder Zeiten haben, wo wir vor unserem Gott sind, nicht als Dienstträger, nicht als Würdenträger, nicht als Leute, die irgendwie was bewegen wollen, sondern einfach als geliebte Kinder des Vaters. Das ist so wichtig. Wenn ich so durch die Lande reise, ich sehe so viele gestresste Diener Gottes. Nicht, weil ihre Aufgaben so wichtig sind, sondern weil sie so wenig hören, wenn der Herr sagt, komm doch zu mir, komm doch zu mir. Als Jesus seine ersten Jünger gerufen hat, da heißt es, er rief sie, damit sie bei ihm seien und dann ausgingen, um zu predigen. Er rief sie, dass sie bei ihm seien. Das ist eine Berufung, bei ihm zu sein. Egal, ob du Pastor, Ältester, Hauskreisleiter, Jugendleiter oder irgendetwas anderes bist. Wir sind gerufen, zuallererst bei ihm zu sein. Und unser ganzer Dienst kommt, wenn es ein Dienst sein soll, der bleibende Frucht bringt, kommt aus der Gegenwart Gottes, kommt aus der Gemeinschaft mit ihm. Und wie schnell lassen wir uns das rauben durch wichtige Anliegen und Aufgaben. Später im zweiten oder dritten Teil will ich darüber etwas mehr sagen. Noch eine Vorbemerkung, bevor ich jetzt beginne, in das Wort zu gehen. Wenn zu dem Gesagten Fragen sind, bitte notiere sie dir kurz irgendwann am Nachmittag oder späten Nachmittag, wenn wir dann eine Zeit haben für Fragen zu den Dingen, die hier gesagt wurden oder überhaupt Fragen, die zu diesem Thema Dienst da sind. Und dann wollen wir irgendwie darauf eingehen. Okay, jetzt beginne ich ja mal mit der ersten Lehreinheit. Wahrscheinlich bis 1 Uhr machen wir noch mal eine kurze Verschnaufpause zum Recken, zum Dehnen, zum Luftholen. Hoffentlich nicht zur Zigarettenpause. Und mein erster Punkt oder mein erster Schwerpunkt, Verkündigungsdienst in der Endzeit. Verkündigungsdienst in der Endzeit. Wir gehen einmal zu 2. Timotheus. Kapitel 4, das ist diese Passage, auf der auch der Titel kommt für dieses Seminar. Für unseren Dienst ist es so wichtig, dass wir das geistliche Klima, in dem wir jetzt uns befinden, in dem wir jetzt leben, wirklich kennen. Dass wir genau verstehen, was passiert in der unsichtbaren Welt. Und da ist der Heilige Geist, der sich mit sanfter, liebevoller Macht ausstreckt zur Gemeinde. Und da ist der Geist der Welt. Und wir müssen diese Verschiebungen, die sich da ereignen, wir müssen das kennen. Wir müssen das Klima, in dem wir unseren Dienst tun, wirklich genau kennen. Weil unsere Botschaft muss da genau hineinpassen. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selber Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Hier breche ich einfach mal ab, der Text geht weiter. Hier ist eine prophetische Äußerung von Paulus in Bezug auf die letzten Tage, in denen wir wirklich leben. Und es ist eine Zeit, wo es eine Geschmacksveränderung geben wird oder gibt im Volke Gottes. Und es heißt hier, Gläubige können gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Und sie wenden sich ab und sie suchen sich nach ihren eigenen Begierden Lehrer, weil sie da Verlangen danach haben und weil sie das irgendwie interessant finden. Und sie wenden sich von der Wahrheit ab. Sie wenden sich ab von der Wahrheit. Und statt Wahrheit erwählen sie oder bewegen sich hin zu, hier heißt es, den Fabeln. Fabeln bedeutet menschliche Erfindungen, menschliche Erdichtungen. Die Wahrheit des Wortes Gottes wird ersetzt durch menschliche Erdichtungen. Und das ist eine ganz ernste Angelegenheit, weil Gott versprochen hat, er wird sein Wort bestätigen. Und er wird sein Wort gebrauchen, um sein Werk zu tun. Und wenn Menschen, die sagen, ich diene Jesus, ich glaube an Gott, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, wenn sie sich abwenden von der Wahrheit und stattdessen menschlichen Erfindungen nachgehen, dann gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die sich daraus ergeben. Aber das Wichtigste ist, Gott wird nicht mehr dabei sein. Gott hat nirgendwo versprochen, einen menschlichen Ersatz zu segnen und zu ehren. Gott ehrt sein Wort und sonst gar nichts. Und das spielt keine Rolle, wie bekannt, wie beliebt, wie populär, wie wichtig in den Augen von der Welt und auch nicht in den Augen von anderen Christen der Mensch ist, der diese Erdichtungen verkündet. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er kennt seine Diener, die mit heiliger Scheu darauf achten wollen, wir wollen sein Wort verkündigen und nichts als ein Wort. Und dann gibt es andere, die von irgendwoher Ermutigung und Frivolität empfangen haben, sich abzuwenden von der Wahrheit und diese Wahrheit zu ersetzen. Und Gott hat nirgendwo versprochen, mit ihnen zu sein. Nirgendwo versprochen, dass diese menschlichen Dinge auch dieselben Resultate und dieselbe Frucht bringen werden. Das ist eine ganz, ganz ernste Angelegenheit. Und Timotheus kriegt den unangenehmen Job, wie es hier heißt, er soll überführen. Er soll überführen. Ich habe das einmal nachgeschaut und in der Konkordanz, in der Strongs wird das so erklärt. Überführen bedeutet etwas untersuchen und dann ans Licht bringen, aufdecken, jemand etwas beweisen, jemand nachweisen, jemand von etwas überführen, um ihn von seiner Schuld zu bezeugen. Und da heißt es auch tadeln, zurechtweisen, korrigieren, auf einen Fehler hinweisen. Jemand mit scharfen Worten und Beweisen und Widerlegungen zur Rede stellen. Jemanden rügen und anderes. Das war die Aufgabe, die Timotheus hat. Da verstehen wir schnell, warum Paulus dann am Schluss sagt, ertrage Leid. Wenn Menschen erstmal angefangen haben, Ersatz zu wählen, an Erfindungen der Menschen zu glauben, oder manchmal sogar Schlimmeres, Paulus sagt auch im selben Themenzusammenhang, 1. Timotheus 4, Vers 1, es werden Lehren von Dämonen in der Gemeinde sein. Im Volke Gottes Lehren von Dämonen. Und wenn jemand erstmal in diese Dinge hineingekommen ist und dann mit der Wahrheit konfrontiert wird, seine erste Reaktion wird nicht Begeisterung sein in aller Regel, sondern seine erste Reaktion wird ein Widerstand sein, den er nur emotional spürt in seinem eigenen Innern, aber das er überhaupt nicht rational begründen kann. Er kann nicht sagen, aus den und den Gründen, weil die Bibel das und das sagt, deswegen lehne ich die Wahrheit ab, sondern das ist eine spontane Reaktion wie ein Vorurteil. Was ist ein Vorurteil? Seine feste Überzeugung, bevor man ein wirkliches Urteil gefällt hat. Bevor man die Sache untersucht hat, bevor man geprüft hat, bevor man gefragt hat, was sind die Fakten, steht schon fest, was am Ende rauskommen soll. Und Vorurteile, oder die Bibel nennt es auch Gedankenfestungen, sind eines der größten Probleme für gläubige Menschen, um wirklich in das Fahrwasser des Heiligen Geistes hineinzukommen. Und Timotheus hat diesen unangenehmen Job. Er soll überführen, er soll dagegenhalten und er soll Irrtümer aufdecken und er soll Beweise bringen, warum dieses und jenes verkehrt ist und warum das die Wahrheit ist. Schon mit diesen wenigen einleitenden Worten merkst du, was uns fehlt. Wir haben zu viel Verkündigung, die einfach den Status quo absegnet und bestätigt und nicht in Frage stellt. Und dabei in Hülle und Fülle gibt es Dinge, die in Frage gestellt werden müssen, weil Gott sie in Frage stellt, weil dieser Eifer im Herzen Gottes ist. Die Gemeinde muss vorankommen. Die Gemeinde muss jetzt in dieser Zeit sich positionieren. Wenn sie jetzt nicht zurückfindet zum Wort, wie Gott uns das gegeben hat, wird sie, wenn diese Woge der Verführung stärker wird, keine Kraft haben zu widerstehen. Und das herausragende Merkmal in der Endzeit ist Verführung. Fromme Verführung. Religiöse Verführung, wo im Namen der Bibel, im Namen Gottes, sogar mit Bibelversen Dinge eingeschmuggelt werden und uns unterschoben werden sollen, die niemals von Gott kommen. Die im günstigsten Fall menschliche Erfindungen sind, oft sogar geradewegs aus der Hölle kommen. Und so wie Wahrheit Kraft hat, nämlich freizusetzen und gesund zu machen und mit Gott in Verbindung zu bringen, genauso hat auch Lüge enorme Kraft. Lügen haben Kräfte. Wir dürfen nicht einfach denken, ja, das sind einfach nur Worte, das wird doch den Leuten nicht schaden, die kennen doch Jesus, die kennen die Bibel. Das ist naiv gedacht. Lügen haben Kräfte. Und so genau im Gegenteil zur Wahrheit. Lügen binden, ziehen nach unten, bringen weg von Gott und machen es immer schwieriger, den Herrn wirklich zu sehen und zu erleben und ihm zu vertrauen. Und Jesus sagt, dass Kräfte der Verführung wirksam sind in der Endzeit, der Geist der Gesetzlosigkeit wirkt. Er sagt in Matthäus 24, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und es ist nicht nur ein Phänomen in der Welt, sondern dieselbe Strömung. Gesetzlosigkeit ist eigentlich der antichristliche Geist. Die Gesetzlosigkeit bereitet den Weg für den Antichristen. Er ist der Mensch der Gesetzlosigkeit. Und der antichristliche Geist ist der Geist der Gesetzlosigkeit, der also gegen alles angeht, was von Gott kommt, was gut ist, was heilsam ist, was Frieden bringt, was Stabilität bringt und vieles andere Gute mehr. Und dieser Geist der Gesetzlosigkeit wirkt nicht nur in der Welt, sondern er kommt mit Macht hinein in das Volk Gottes. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, der Antichrist holt sich seine Frau, sein Weib, die Hure, aus dem Volk Gottes. Und darum muss er hineinkommen in die Gemeinde und sehen, wer sich infizieren lässt, um dann herausgezogen zu werden, um dann auf seiner Seite zu stehen als seine Frau. Christus hat die Braut und der Antichrist hat die Hure. Und beide Kräfte sind dabei, das vorzubereiten. Der Heilige Geist arbeitet mit Nachdruck daran, die Braut zu wecken. Der Braut die Augen aufzutun über die Schönheit des Bräutigams und ihr Herz zu entzünden für ihn und sie herauszulocken aus allen Verstrickungen, allen Kompromissen und allen Bindungen, die sie eingegangen ist an diese Welt. Und in gleicher Intensität auch der Geist, der antichristliche Geist, bricht hinein und er versucht, Menschen zu ziehen und sie dann hineinzubringen in das Lager der Hure. Und natürlich ein anderer Grund für diesen antichristlichen Geist ist auch der Gemeinde zu schaden. Weil die Gemeinde ist der einzige ernstzunehmende Gegner des Antichristen. Keine politischen Strukturen, keine sonstigen Kräfte oder Organisationen auf dieser Welt, sondern nur die Gemeinde ist ein echter Gegner für den Antichristen. So, das sind zwei starke Gründe. Er braucht seine Frau. Und er will die Gemeinde stören und hindern, in ihre Berufung hineinzukommen. Und mitten in diesem Spannungsfeld ist dann unser Dienst. Ein Dienst, der ruft. Ein Dienst, der Augen öffnet, ein Dienst, der Bahn machen soll, dass Christus gesehen wird. Da sind so viele Schleier und so viele Nebel und so viele Decken, die verhindern, dass Menschen in Klarheit Christus sehen. Und durch das Wort Gottes kommt Offenbarung über sein Wesen, über sein Herz, über seine Absichten, über seine Schönheit. Und das Wort trifft Herzen und bereitet Herzen vor zur Hingabe und weckt Sehnsucht, weckt Leidenschaft, weckt Verlangen, weckt Entschiedenheit und Kampfgeist. Das ist, was geschehen soll, und Gott handelt an der Gemeinde durch das Wort. So, dass der Auftrag von Timotheus ist auch für uns der Auftrag. Weil wir in dieser Zeit jetzt leben, wir sollen überführen, zurechtweisen, ermahnen, mit aller Langmut und Lehre. Bisschen weiter darüber sagt Paulus, 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Die Schrift, die Gott uns gegeben hat, ist nützlich, um diesen Job zu tun. Was ist das Ergebnis? Damit der Mensch Gottes richtig sei. Was für eine schöne Formulierung. Der Mensch Gottes wird richtig, indem er den Dienst des Wortes annimmt. Er wird richtig für jedes gute Werk ausgerüstet. Wir haben die Aufgabe, Menschen richtig zu machen. Wir haben die Aufgabe, Menschen auszurüsten für jedes gute Werk. Wir sind Ausrüster, wir sind Trainer. Wir sind nicht Leute, die müden, gestressten Christen, die nicht wissen, wie man sich in Gott stärkt, irgendwie einen schönen Hauskreisabend oder einen schönen Sonntagmorgen bereitet oder eine schöne, erbauliche Bibelstunde. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, sie auszurüsten. Wir sind Trainer. Je mehr wir über unseren Job nachdenken, umso verzweifelter wird unser Herz sagen, Herr, hilf mir. Wer kann sowas tun? Wer ist dazu gerüstet? Wer ist befähigt, das zu tun? Wir brauchen dich so sehr. Nachher, wenn ich über das, oder wahrscheinlich heute Nachmittag, über das innere Leben des Verkündigers spreche, dann kommen wir auf dieses wichtige Thema zurück. Aber immer wieder wird uns das hier begegnen. Eigentlich, dass wir verstehen, was unsere Aufgabe ist. Das klingt so selbstverständlich, aber in Wahrheit gibt es nicht wenige Menschen, die das Wort Gottes verkünden mit ganz anderen Absichten. Aber nicht um auszurüsten, um Menschen richtig zu machen, um Menschen in Kontakt mit Gott zu bringen und in geistliche Realitäten hineinzubringen. Und wir brauchen eine Jobbeschreibung, die direkt von Gott selbst kommt, dass wir verstehen, was unsere Aufgabe ist. So Paulus prophezeit, Gläubige wenden sich ab von der Wahrheit. Sie kehren sich ab von der Wahrheit. Und das ist die schlimmste Tragödie, die im Leben eines Gläubigen passieren kann. Weil Jesus Christus ist doch die Wahrheit. Und an Jesus zu glauben, heißt doch, sich der Wahrheit hinzugeben und auszuliefern und sich zu verbinden mit der Wahrheit und zu sagen, ich will lernen, in der Wahrheit zu leben. Paulus sagt zu den Galatern, ihr lief fein, habt einen guten Start gemacht. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Wenn ich durch die Lande reise, so viele Menschen sehe ich in den Versammlungen, die einfach nur kommen, der Wahrheit zu lauschen. Gott hat kein Interesse an Menschen, die der Wahrheit lauschen, aber sich nicht verändern lassen wollen. Sondern Gott ruft und sucht Menschen, die der Wahrheit gehorchen. Und Verkündigungsdienst ist ein prophetischer Dienst. Wir sind die Stimme Gottes und wir offenbaren, was auf dem Herz Gottes ist und wir rufen das Volk Gottes aus Lauheit, aus Kompromissen, aus Abfall, aus allen möglichen verkehrten Ideen. Wir rufen sie heraus. Das ist unsere Aufgabe. Wie damals die Propheten das Volk Israel zurückgerufen haben zum Herrn. Ich finde das sehr, sehr bedauerlich und außerdem sehr unproduktiv, dass wir über Jahre eine Betonung hatten des prophetischen Dienstes, die darum ging, einfach per Heiligen Geist deine Schuhgröße zu offenbaren und dir zu sagen, was für eine wunderbare, tolle, super Apostelberufung du hast und du hast das und du hast das und du hast. Der wahre prophetische Dienst, wie wir ihn sehen in der Bibel, offenbart das Herz Gottes. Und sagt der Gemeinde, wo sie abgewichen ist von den Wegen Gottes und sagt, komm zurück. Und das kommt mit Flehen, mit Mahnen, mit Dringlichkeit, mit Entschiedenheit, mit Eifer, mit Locken, mit Werben, mit wenn ihr das tut, wird Gott euch segnen oder mit Drohen, wenn ihr das nicht tut, wird das und das passieren. Da ist eine breite Palette von verschiedenen Nuancen in dieser prophetischen Botschaft. Aber es ist eine Botschaft zurück zu Gott, zurück in seine Wege. Das ist unsere Aufgabe. Und das andere, das Vorhersagen, das Offenbaren von unbekannten Dingen, das dient nur dazu, um glaubhaft zu machen, dieser Prophet ist von Gott. Es geht nicht um das, sondern es geht um die Botschaft und es geht um die Resultate. Das Prophetische muss Resultate haben. Es kann nicht darum gehen, dass Menschen von einem Propheten zum anderen laufen und sammeln wie andere Briefmarken. Sie sammeln Prophetien für ihr Leben und kleben sie feinsäuberlich ins Album ein und haben eine Prophetie nach der anderen. Und 10 Jahre später, da ist nichts in ihrem Leben, dass sie auch nur erste Schritte hineingehen in die Berufung. Ich habe zu manchen prophetischen Leuten gesagt, wenn du wenigstens 3-mal so viel Zeit nehmen würdest, nachdem du allen gesagt hast, was sie für tolle Apostel und Propheten und Millionärs und sonstige tolle Berufungen alles haben, wenn du dann wenigstens 3-mal so viel Zeit nehmen würdest, ihnen zu erklären, speziell den jungen Leuten, was der Preis ist und wie sie zu leiden haben, um in das hineinzukommen. Aber wenn dann die jungen Leute hören, sind 20, gerade 2 Jahre bekehrt, hören, ich bin Apostel und dies und jenes, und die können damit nicht umgehen. Kein Wunder, dass wir dann so ein Durcheinander haben. Und sie denken, die Prophetie ist schon der Anfang der Erfüllung und die Prophetie berechtigt sie, etwas zu fordern in der Gemeinde. Das sind alles ganz kranke Auswüchse. Und das kommt daher, dass Verkündigung nicht auf das Zentrum abgezielt hat. Und das Zentrum ist, Menschen müssen zurückkommen zum Herrn. Die Definition von Finney über Erweckung war sehr schlicht und sehr tiefgreifend. Erweckung ist nichts anderes als die Rückkehr des Volkes Gottes zum Gehorsam gegenüber Gott. Das war seine Definition von Erweckung. Viele Christen glauben irgendetwas über Erweckung, aber nicht das. Und dabei sind wir in einer solchen Zeit des Abfalls und des Pluralismus und der einander widersprechenden und eigentlich ausschließenden verschiedensten Ansichten und Meinungen. Geh nur über einen normalen Büchertisch in irgendeiner Gemeinde und du findest eine ganze Bandbreite von Aussagen, die einander widersprechen. Und alle denken, sie haben ein Buch von Gott geschrieben. Aber der Gott, dem wir dienen, hat nicht 2 Meinungen. Er ist nicht verwirrt. Und er sagt heute dasselbe, was er vor 2000 Jahren gesagt hat. Er passt sich nicht an. Er muss sich gar nicht anpassen. Die Welt, wenn sie hören will, muss sich ihm anpassen. Er passt sich nicht an. Die Gläubigen wenden sich ab von der Wahrheit. Und das heißt, sie haben jede Chance schon aus der Hand gegeben, verändert zu werden, Gott kennenzulernen, von Gott wirklich in ihre Berufung hineingeführt zu werden, Hingabe an die Wahrheit ist der Schlüssel für Veränderung, ist der Schlüssel, um in unsere Berufung zu kommen. Jesus betet, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Durch die Wahrheit werden wir geheiligt. Das heißt, Christus ähnlicher. Durch die Lüge werden wir ihm immer unähnlicher. So, wenn wir darüber nachdenken, dann verstehen wir, warum Paulus gleich bei der Jobbeschreibung, beim Auftrag gleich mitgibt, ertrage Leid. Viele, die beanspruchen, Kind Gottes zu sein, wollen die Wahrheit nicht hören. Wenn du sagst, in meiner Gemeinde ist das anders, herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Dann kannst du für alle anderen von uns beten. So, da sind jede Menge Fabeln, menschliche Erfindungen, verkehrte Vorstellungen über Gott, über sein Wesen, über seine Liebe, die überhaupt nicht aus diesem Buch kommen, sondern die einfach Menschen sich ausgedacht haben. Menschliche Erfindungen und Lehren von Dämonen. Und viele davon sind in großen Teilen der Christenheit anerkannt und akzeptiert und salonfähig. Und wenn du einmal sagst, dass das eine menschliche Erfindung oder gar eine Lehre von Dämonen ist, dann wirst du sehen, wie beliebt du dich machst. Lass mich mal ein paar Dinge so ganz einfach aufzählen. Das ist nicht ausführlich, das ist nicht umfassend, es gibt vieles andere mehr. Es gibt eine weit akzeptierte Lehre im Volke Gottes, dass indem du ein Baby mit Wasser besprenkelst, wird das ein Kind Gottes. Du sagst, ich komme aus einer Freikirche, wir haben sowas noch nie gehört. Ganz Deutschland glaubt das. Diese Lehre ist keine menschliche Erfindung. Entschuldige, wenn ich jetzt jemandem zu nahe trete. Ich bin nicht hier, um dich zu beleidigen, aber ich bin hier, wenn du in Irrtümern bist, dich zu schocken. Und dann kannst du überlegen, wo dein Ärger herkommt, ob der begründet ist oder nicht. Und dann kann man das irgendwie noch klären. Diese Lehre, dass ein Kind, nur weil es von wohlmeinenden Menschen mit Wasser in einem Gottesdienst besprenkelt wird und wie sie das sagen, getauft wird, Kind Gottes wird und damit zur Gemeinde und zum Volk Gottes hinzugetan wird, kommt direkt aus der Hölle. Warum soll man dann noch evangelisieren? Warum soll man den dann noch zur Buße rufen? Er ist ja schon Kind Gottes. Und die Bibel ist so klar, Kind Gottes wird nur, wer die Herrschaft Christi erkennt, seinen sündigen Zustand, seine Verlorenheit erkennt und anerkennt und sein ganzes Vertrauen auf das Gnadenwerk von Golgatha setzt. Und sagt, ich vertraue nicht auf meine Taufscheine oder Konfirmationsscheine oder sonstigen Ordinationsscheine, ich vertraue auf das Blut von Golgatha. Das ist meine Gerechtigkeit. Und wer das glaubt und sagt, Jesus ist jetzt der Herr, nicht mehr wie ich will, sondern wie er will, dem tut Gott ein Wunder, was keine Kirche, kein Pfarrer, kein Pastor, kein Priester ihm tun kann. Gott selbst wirkt in ihm das, was wir die neue Geburt nennen. Sein Geist durch einen schöpferischen Akt Gottes wird von Neuem geboren und er wird Kind Gottes und er wird verbunden, hineingetauft in den Leib Christi. Das ist, was die Bibel sagt. Es gibt Millionen von Christen, die werden darin bestärkt, sogar von allerhöchster Stelle, von Amts wegen, dass es notwendig und wichtig und heilbringend ist, zu Maria zu beten. Und die Bibel sagt, das Anrufen von Verstorbenen ist Gott ein Gräuel. Ob die Maria oder Josef oder Xavier oder sonst irgendwie heißen. Das Anrufen von Toten ist Gott ein Gräuel. Gerade jetzt hat es unser Papst wieder neu bestätigt. Die Marienverehrung ist ein zentraler wie hat er gesagt, ein zentrales Anliegen des katholischen Glaubens. Und wenn Marienverehrung verstanden würde als, hey, guck mal, welchen Preis die bezahlt hat. Der Engel sagte, Jungfrau, du wirst ein Baby bekommen. Und sie hätte Nein sagen können aufgrund der familiären Konsequenzen, die ihr droht. Und sie hat gesagt, ich bin deine Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn wir sagen, dieses Vorbild, diese Hingabe, diese Leidensbereitschaft, das ist unser Vorbild, wunderbar, kein Problem. Aber Maria wird angebetet, angesprochen. Ich habe in einem Pastorenkreis das erwähnt. Nein, 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 die beten gar nicht zu Maria. Ich sage, entschuldige, ich habe Deutsch studiert. Und ich weiß, was ein Vokativ ist. O Maria ist grammatikalisch ein Vokativ. Das heißt, die Person direkt wird angerufen, angesprochen. Da kann mir keiner was erzählen. Ich habe in der Vorlesung aufgepasst. Ich weiß das. So, was soll denn das, dass freikirchliche Pastoren beschwichtigen und sagen, da betet überhaupt keiner zu Maria? Das weiß doch jeder. Und wir als Verkündiger des Wortes, wir sind gerufen und beauftragt, nicht von einer Kirche, nicht von einem Menschen, nicht von einer Organisation, nicht von einem Dachverband, sondern wenn wir gerufen sind, dann sind wir von Gott selbst gerufen. Und er sagt, verkündige mein Wort. Ja, aber meine Kirche glaubt das nicht. Verkündige mein Wort. Gott hat keine Zeit, sich mit diesen Dingen abzugeben. Er sagt einfach, tu das. Ja, aber dann wird es Probleme geben, dann schmeißen sie mich raus. Dann sei gesegnet und guten Flug. Wenn wir um unseres Pöstchens willens als Hauskreisleiter, als Ältester, als Pastor, als Pfarrer, als Priester, als weiß ich nicht, als was, Kompromisse machen mit dem Wort Gottes, um unseren Posten, unser Gehalt, unser Ansehen nicht zu verlieren, haben wir schon alles verloren. Niemals wird die Salbung des Heiligen Geistes, die das Joch zerbricht über Menschen, durch dich fließen können. Niemals. Du hast schon ein korruptes Herz und dich dem System dieser Welt, das mit Frommheit keine Probleme hat, verkauft. Wenn du gerufen bist, das Wort zu verkündigen, dann bist du verantwortlich vor dem und für den zuallererst, der das Wort ist. Du bist verantwortlich vor ihm. Und eines Tages stehst du ja vor ihm. Dein Präsidium kann dir beglückwünschen, kann dir noch eine Urkunde an die Wand heften. Aber eines Tages stehst du vor dem, der dich beauftragt hat, der dir sein Buch gegeben hat, der dafür gesorgt hat, dass du in einem Land lebst, wo du ein Schulsystem hast, mit 6 Jahren lernst zu lesen. Und dann fragt er dich, was hast du gemacht mit meinem Wort? Und niemand von uns, egal wie selbstsicher und überlegen er jetzt menschliche Fabeln verkündet, niemand wird dann Jesus mit Mut in die Augen schauen und sagen, Jesus, du weißt doch, das ging in meiner Situation gar nicht. Das hätten die, das wäre ein Aufstand gewesen. Jesus wird sagen, habe ich dich beauftragt, Aufstände zu verhindern? Schau mal den Dienst von Paulus, in jeder Stadt fast gab es einen Aufstand. Nicht, weil Paulus Aufstände liebte, aber weil Menschen so an religiösen Lügen festgehalten haben und er so kühn dagegen gehalten hat. Er hat nicht gesagt, zu euren vielen Meinungen führe ich noch eine weitere Option dazu und das macht den Strauß noch bunter und reicher und ihr könnt euch daran freuen. Und ist es nicht schön, dass wir so viele verschiedene, einander widersprechende und sich ausschließende Ideen alle so haben auf dem frommen Markt? Ist das nicht wunderbar? Ich füge noch einen hinzu. Das ist mein Ministry. Paulus war so kühn, dass er Menschen, die Festungen hatten und daran festhalten wollten, rasend gemacht hat. Wir haben zu wenige Prediger, die religiöse Menschen rasend machen. Das ist unser Problem in Deutschland. Mit Liebe, mit Barmherzigkeit, sie rasend machen. Wir müssen die Wahrheit so verkündigen, wie sie gemeint ist, ausschließlich und absolut. Und unsere Kultur hat ein Riesenproblem mit absoluten Dingen. Das Einzige, wo es noch erlaubt ist, ist in der Mathematik. Ansonsten ist alles offen und alles erlaubt. Und wenn du sagst, das ist das Wort Gottes, das und alles, was damit nicht übereinstimmt, das sehen wir bei Paulus. Er sagt, das Evangelium, das ich habe, das ich verkündige, ist nicht von menschlicher Art. Es kommt durch Offenbarung. Gott hat es mir selbst gegeben. Und dann, um den Leuten es leicht zu machen, zu einer Entscheidung zu kommen, sagt er, wenn irgendjemand etwas anderes verkündigt, als was ich verkündigt habe, der sei verflucht. Was für eine herzliche Einladung zu einem interreligiösen Dialog. Der Mann passt heute in keine Talkshow. Der passt in keinen ökumenischen Arbeitskreis. Der passt in sehr viele Pastorentreffen überhaupt nicht rein. Hör mal zu, Gott hat dich nicht gerufen, irgendwo reinzupassen, außer in das Bild Christi. Halleluja. Das ist eine ernste Angelegenheit und wir müssen einmal eine Antwort geben. Wir müssen einmal Rechenschaft geben. Komm, ich wollte ja ein paar menschliche Fabeln und Lehren von Dämonen aufzählen. Bin ich schon gleich stecken geblieben hier bei Maria. Es gibt ein Dogma, das jeder wirkliche Katholik glauben muss. Und das ist das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes. Und dieses Dogma bedeutet, wann immer der Papst den Eindruck hat, ex cathedra zu sprechen, also nicht, wenn er zu seinem Diener Guten Morgen sagt, aber wenn er sagt, das ist jetzt ex cathedra, also das heißt von der Kanzel, wenn er jetzt eine neue Enzyklika rausgibt, also ein päpstliches, amtliches Glaubensdokument. Der letzte Papst hat eine sehr ausführliche Enzyklika herausgegeben und es wäre sehr interessant, das einmal zu lesen. Du musst wissen, in welchem Umkreis du dich hier bewegst. Eins der interessanten Punkte in dieser Enzyklika zum Beispiel ist, alleine der Papst und die von ihm ordinierten Priester haben das Recht, das Wort Gottes zu verkündigen und auszulegen. Das steht in der Enzyklika des letzten verstorbenen Papstes. Wenn das nur unsere lieben evangelischen Theologen einmal wirklich lesen würden, sie fragen sich, warum haben wir überhaupt hier einen Dialog? Für was denn eigentlich? Die sprechen uns ja völlig die Berechtigung ab, überhaupt das Wort Gottes zu verkündigen. Zu welchem Zweck sitzen wir denn eigentlich hier zusammen? Aber solche grundlegenden Dinge bedenkt man lieber nicht. Das kannst du dir im Internet nachlesen. Und es gibt andere interessante Dinge dort. Es ist katholisches, anerkanntes, offizielles Glaubensgut, die unbefleckte, unbefleckte Empfängnis von Maria. Die besagt, dass Maria ohne Sünde geboren ist. Und deswegen war sie berechtigt und qualifiziert, den Heiland zur Welt zu bringen. Die Bibel sagt, seit Adams Fall sind alle Menschen im geistlichen Tod und sind unter dem Fluch. Sie müssen nichts mehr tun, um verloren zu gehen. Man wird geboren und wenn man das Heil in Christus nicht ergreift, geht man verloren. Das ist, was die Bibel sagt. Aber nach katholischer Glaubensüberzeugung ist Maria ohne Sünde geboren. Das heißt, sie brauchte gar keinen Erlöser. Deswegen kann sie auch sich so sehr über ihn stellen. Verstehst du? Große Maria, kleiner Jesus. Und ich finde das sehr interessant, diese Entwicklung, dass wir, wenn wir so uns um alle möglichen Dinge beschäftigen, warum blockiert es in unserem Land? Dass wir auf alles kommen, aber nicht auf die einfachen Dinge. Ein Pastor, der in einer sehr katholischen Gegend arbeitet, er sagt mir, es ist schon ein Phänomen. Wir alle wissen, das größte Hindernis in unserer Region für Evangelisation ist der katholische Glaube dieser Leute. Das wissen wir alle. Aber niemals würden wir in unseren Pastorentreffen auf die Idee kommen, jetzt erheben wir den Namen Jesu gegen diese Gedankenfestungen und wir fangen einen Krieg an mit den Waffen, die Gott uns gegeben hat. Und wir erklären Lüge für Lüge und wir erklären Wahrheit für Wahrheit und wir machen Raum in der Himmelswelt, dass der Heilige Geist Wahrheit wie ein helles Licht scheinen lassen kann. Sagt, alle wissen, dass das Nummer eins ist. Nicht die Freimaurer, nicht die Germanen, nicht New Age, nicht die Homo-Bewegung. Das ist das große Problem. Wissen wir alle, sagt er. Aber niemals würde jemand auf die Idee kommen. Das heißt, wir haben uns unter der Decke behaglich eingerichtet und versuchen, so gut es geht, aber ohne den Status quo zu stören, ein bisschen zu evangelisieren. Das ist nicht die Mentalität von Paulus. Der findet die Festungen und geht sie geradewegs an. Studiert das in Apostelgeschichte 18 und 19 in Ephesus. Er geht durch, bis die Festung bricht. Und es beginnt mit seiner Verkündigung, die herausfordert. Eine Lehre von Dämonen in unserer Zeit, die gemessen daran, wie primitiv und wie verkehrt sie ist, solche Akzeptanz gefunden hat. Es gibt Christen, die glauben, um Befreiung von Dämonen zu erwirken, musst du die Dämonen befragen und du brauchst von ihnen Informationen. Und sie locken Menschen in den Befreiungsdienst mit dem Versprechen, die Dämonen werden auch deine Berufung offenbaren. Mit diesem Köder werden Menschen, die überhaupt keine Befreiung brauchen, in den sogenannten Befreiungsdienst hineingelockt. Weil wenn schon kein Prophet kommt und mir sagt, was mein Lebensplan ist, dann wenigstens, dann könnte ich es ja irgendwie aus der Hölle erfahren. Und Menschen werden motiviert in dieser Befreiungssession mit einem bewussten Akt des Glaubens und der Hingabe, ihren Verstand den Dämonen zu überlassen, um dann angeblich hinterher von den Dämonen befreit zu werden. Das ist in völligem Widerspruch zum Worte Gottes. Das ist in sich dämonisch. Und was mich noch mehr aufregt, ist die Reaktion von gewissen Menschen, die sagen, wir haben Verantwortung für das Land. Wir haben mit einem gesprochen, wir haben das alles dokumentiert, wir haben ihm was vorgelegt, haben gesagt, du hast Einfluss, du musst deine Stimme erheben, du musst sagen, wie gefährlich das ist, Leute werden im Namen von Befreiung dämonisiert. Du musst deine Stimme erheben. Und dieser einflussreiche, namhafte Mann Gottes, der eine Stimme hat im Land, sagt, weißt du, da gibt es so viele Dinge, wo man was zu sagen könnte. Das ist eigentlich nicht so unser Auftrag. Das regt mich mehr auf, als dass irgendwelche irregeleiteten Christen solche Lehre überhaupt glauben. Ein anderer nahm sich Gamaliel als Vorbild und sagte, in dieser Angelegenheit, ich halte es mit Gamaliel. Das klingt ja weise und abgeklärt. Weißt du, was Gamaliel damals gesagt hat, als das Evangelium anfing zu laufen? Er sagt, Leute, lasst doch einfach. Wenn es von Gott ist, könnt ihr sowieso nichts dagegen tun. Wenn es nicht von Gott ist, dann wird es von alleine wieder irgendwie einschlafen und verschwinden. Das klingt so überlegen, so souverän, so abgeklärt. Man regt sich über gar nichts auf. Man vergisst nur dabei, Gamaliel war überhaupt kein geisterfüllter Christ. Er war ein Jude, aber nicht wiedergeboren, nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Und Paulus hatte nicht die Mentalität von Gamaliel. Paulus hatte den Auftrag und den Mut, falsch falsch zu nennen. Und er hat in seinen Briefen Irrlehren beschrieben, bis manchmal dazu, dass er sogar Menschen, die das vertreten, genannt hat mit Namen. Das ist, was wir sehen in der Schrift. Oder die Idee, die Liebe Gottes deckt alle Sünden zu. Sehr beliebt, sehr im Kommen. Ich fragte einen geistlichen Leiter zu einer bestimmten Ehesituation, der Mann ist ohne Seelsorge, ohne eine Hilfe zu suchen, von einem Tag auf den anderen weggelaufen von seiner Frau, um dann ein Jahr später, als die Wogen sich geglättet haben, eine andere zu heiraten. Und ich fragte den Mann Gottes, wie er das sieht. Und er sagt, ach, weißt du, die passten sowieso nicht zueinander. Wenn das die Einstellung ist von jemandem, der die Aufgabe hat, die Wege des Herrn zu lehren, öffnet er die Tür. Und so wie er denkt, werden viele in seiner Gemeinde denken. Und dann wundern wir uns, warum Ehezusammenbrüche und Ehescheidungen so rasant zunehmen unter denen, die sagen, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist, ich glaube, dass dieses Buch die Wahrheit ist. Ich glaube, dass Gott mit mir ist. Und die Akzeptanz von Ehescheidungen steigt dramatisch. Und man sieht es an wie eine Sache wie, du, sowas passiert halt. Weißt du? Das ist, wenn die Grippe rumgeht, der eine kriegt's und der andere nicht. Willst du jetzt den beschuldigen? An manchen Stellen spüre ich so einen humanistischen Geist, wenn ich etwas sage über diese Dinge. Ich spüre, wie die Empörung aufbrodelt. Und man möchte sagen, ja, willst du etwa die beschuldigen? Dass die nicht Gott gesucht haben? Dass die nicht sich bemüht haben? Ich sage nur so viel, wenn Mann und Frau im Heiligen Geist leben, einander sich unterordnen, wie die Schrift das sagt, in der Furcht Christi, einander vergeben und in Liebe einander dienen, nie im Leben kriegen sie eine Scheidung hin. Nie im Leben. So entweder einer oder beide müssen aus den Wegen Gottes herausgegangen sein. Anders ist eine Scheidung nicht möglich. Das ist, was die klare Konsequenz ist aus dem, was die Bibel lehrt. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Da ist keine Unreinheit, keine Bosheit, kein Zorn und kein Selbstsuchen, kein Neid und all diese Dinge. Das gibt es nicht, wenn wir im Geist leben. Mindestens ist das die Meinung von Paulus. Ist das auch deine Meinung? Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wir müssen den Mut haben, aus diesem Ghetto herauszukommen, wo wir sagen, ja, die Bibel ist wahr. Und dann drehen wir uns um, wenden uns dem nächsten Problem zu und tun so, als hätten wir keine Bibel, hätten wir keine Antworten von Gott und sind dann da und überlegen dann mit psychologischen Begriffen und hantieren darum. Wenn wir nur beginnen würden, die Dinge wieder zu nennen in unseren Gemeinden, wie Gott sie nennt, wäre schon Raum da für den Heiligen Geist, um Überführung zu bringen. Aber Menschen sagen, du, ich habe jetzt eine Beziehung. Paulus würde sagen, sie leben in Unzucht. Aber das ist nicht schicklich. Das sieht so nach Fingerzeigen aus, nach Verurteilen und nach Abstempeln. Und wir sind doch alle lieb und wir haben doch das Evangelium alle intus vom ADAC. Seid nett zueinander. Und wenn du es wagst, ach, er sagt, ich habe eine Beziehung, ach, du lebst in Unzucht. Mach dich auf etwas gefasst. Und der Mut, Sünde, Sünde zu nennen und mit Sünde so umzugehen, wie die Schrift gebietet, nicht vorschlägt, gebietet, dass man umgehen muss, sinkt rapide in unserem Land. Und ich sehe, wir sind an einem Punkt angelangt. Entweder es gibt eine Besinnung auf das Wort. Entweder es gibt ein Zurück zu Gottes Standards. Entweder es gibt eine prophetische Stimme, die laut ruft und die Abgefallenen zurückruft zum Herrn und zum Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Oder weite Teile dessen, was wir heute lebendige, evangelikal, pfingstlich, charismatische Christenheit nennen, wird in den nächsten 20 Jahren in völliger Bedeutungslosigkeit und in völliger Anpassung versinken. Die Lage ist so ernst. Und wir sind nicht nur hier, um uns das zu bestätigen, das wissen wir alle, vielleicht manche nicht mit solcher Klarheit. Aber wir sind nicht hier, um uns das zu vergewissern. Ja, so ernst ist die Lage, sondern wir sind hier, um den Ruf Gottes zu hören. Ich bin gerufen von Gott, das Wort zu verkündigen. Und ich sage, egal was das mich kostet, ich will lieber auf Gottes Seite sein und fromme Menschen gegen mich haben, als fromme Menschen mit mir haben und Gott gegen mich haben. Ich treffe eine Entscheidung. Ich gehe auf die Seite Gottes. Ich werde ein Verkündiger. Ich werde ein Rufer. Ich werde ein Mahner. Ich werde einer, der den Standard wieder aufrichtet, egal was passiert. Und lass mich das als meine persönliche Erfahrung dazu sagen. Wenn du Angst hast, wenn du das tust, du verlierst deinen Posten, du verlierst dein Ansehen, du verlierst deine Möglichkeit, für Gott zu wirken. Mach keine Kompromisse. Wenn du auch, weil du zur Wahrheit stehst, einmal alles verlierst, wenn du auf Gottes Seite stehst, er wird dir alles wieder erstatten und dir Besseres geben als vorher. Er wird dir Besseres geben. Wir dürfen nicht erpressbar sein. Wenn wir Angst haben um unseren Posten, Angst haben um unseren guten Ruf, Angst haben, dass uns Privilegien verloren gehen, die Dienstwohnung, die Predigerlizenz oder was weiß ich. Wenn wir Angst um diese Dinge haben, ist unser Herz schon geteilt. Und dann sind wir erpressbar. Aber wenn wir sagen, Gott hat mich gerufen, und wenn ich die Wahrheit verkündige, fliege ich, wie schon gesagt, guten Flug. Und du wirst weich in den Armen Gottes landen. Du landest nicht in der Katastrophe, du landest in den Armen Gottes. Sagst du, ja, aber dann habe ich keine Kanzel mehr, dann wird mir niemand mehr zuhören. Nun, vielleicht verordnet dir Gott 1, 2, 3, 4, 5 Jahre in der Stille, wo ein tiefes Werk in dir tut. Und dann kommst du heraus und dann bist du kein Echo und plapperst nach, was alle reden, sondern du bist eine Stimme. Wie ein Fels in der Brandung. Die können sich aufregen, können Blödsinn über dich erzählen, dich verleumden, sonst irgendwas machen. Du wirst immer mehr zunehmen an Geborgenheit in Gott. Wie Petrus sagt, wer kann euch schaden, wenn ihr dem Guten nacheifert? Wenn Gott auf deiner Seite ist, wer kann gegen dich sein? Nur der Teufel. Nur irregeleitete Menschen. Das Schlimmste, was sie tun können, und davon sind wir weit in unserer Kultur entfernt. Jesus sagt, was regt ihr euch auf? Sie können euch doch nur töten. Weiter doch nichts. So hat Jesus die Sache gesehen. Was? Meine Güte, da könnte nachts einer kommen mit einem Schlüssel an meinem schönen neuen Auto langschratzen und da irgendwie so eine ganz breite Furche irgendwie reinziehen. Jesus sagt, regt ihr nicht auf. Sie können euch nur töten. Weiter nichts. Wir brauchen ein Ewigkeitsbewusstsein. Das ist ein anderes Thema. Wahrscheinlich komme ich heute nicht dazu. Wenn wir für diesen Tag leben, dass wir vor Jesus stehen und wissen, unser eigentliches Leben beginnt erst dann, dann sind die Verleumdungen, blöde Zeitungsartikel oder Anklagen von Menschen oder Lügen oder Gerüchte oder was sonst der religiöse Geist gegen dich bringen kann, da lachst du drüber und sagst, es war es allemal wert. Es war es allemal wert. Im zweiten Teil oder im nächsten Teil über das innere Leben des Verkündigers will ich noch mehr reden über diese Beziehung zu Gott, die uns einbettet und die uns bereit macht zum Leiden, zum Widerspruch. Ein anderer Trend, eine andere menschliche Erfindung. Wir sollen nicht mehr von Sünde sprechen. Ein sehr bekannter Prediger sagt, das Problem der Christen heute ist, dass sie so viel von Sünde reden. Das beunruhigt die Leute, das verletzt ihr Selbstwertgefühl. Ihr Lieben, in dieser Zeit müssen wir von Sünde reden. Von wie schlimm Sünde ist, wie gefährlich Sünde ist und was der Ausweg ist und dass wir rauskommen können aus der Macht und dem Zwang zu sündigen. Gläubige werden immer empfindlicher und immer bizarrer in ihren Reaktionen. Jetzt gerade vor kurzem in einer so lieblichen, so netten, nicht wie heute, ganz lieblichen, total ermutigen Predigt, viel Einsatz durch die Kraft des Heiligen Geistes, musst du nicht in deinem Selbstmitleid bleiben. Du kannst herauskommen. Ich meine, das ist doch gute Botschaft für jeden, der in Selbstmitleid ist und sagt, Hilfe, wo ist die Tür? Und eine Schwester war ganz gekränkt über diese Passage. Ihr Lieben, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind nicht dafür da, Menschen auf dem verkehrten Weg zu streicheln und zu bestätigen. Wir sind dazu da, sie wachzurütteln, ihr Gewissen wieder aufzuwecken und zu beleben, damit sie einmal merken, hey, das ist völlig der falsche Weg. Und du kannst das Gewissen eines Menschen nicht aufwecken, wenn du nicht zuvor ihm den falschen, religiösen, selbstgemachten Frieden zerstörst. Es ist völlig, das ist ein guter Satz, schreib dir mal auf. Du kannst das Gewissen eines Menschen nicht aufwecken, wenn du nicht zuvor seinen frommen, selbstgemachten Frieden zerstörst. Der Friede, der selbstgemachte, religiöse Friede ist wie ein Bollwerk um das Gewissen. Das Gewissen ächzt und stöhnt, aber das Bollwerk lässt nichts durch und das Gewissen ist nicht ansprechbar. Und das ist, was Paulus sagt. Überführe, beweise, zeige vom Wort, dass dieser Weg falsch ist. Und zeige vom Wort, Gott sagt, es ist verkehrt, aber er ist nicht gegen dich. Und er sagt, weil er für dich ist, es ist verkehrt. Kehr um. Es kann so hilfreich für uns sein, wenn wir uns einmal ein paar Bücher holen, entweder von Büchertischen in der Schnäppchenecke, wo die für 1 Euro alle zu kriegen sind, weil die seit Jahren keiner kauft. Entweder da findest du Schätze oder in Antiquariats. Und wir lesen einmal Bücher, die 100, 200, 300 Jahre alt sind. Und wir lesen einmal, was die über Christsein verstanden haben. Und spätestens dann sagst du, wer hat uns das eigentlich alles so erzählt? Wer hat uns diese Oberflächlichkeit, dieses Billige, dieses Abgeschmackte, dieses Angepasste, wo keine Kontur ist, wo kein Eifer ist, wo kein Feuer ist, wo keine Reinheit ist, wo keine Sehnsucht ist, wo keine Kontraste sind. Wer hat uns das eigentlich eingebrockt? Wer hat uns erzählt, dass so Christsein aussieht? Ein Großteil der Dinge, die heute geglaubt werden, wären vor 100 Jahren bei den allermeisten Christen als völlige Häresie gesehen worden. Das kriegst du aber nur mit, wenn du alte Bücher liest, wenn du nur das moderne Zeug liest. Es gibt wenige mit Tiefgang. Und das gehört mit zu unserem Leben, zu unserer Ausbildung. Gottes Wort redet von Sünde, weil dadurch das Gewissen wieder aufgeweckt wird. Es redet von den Konsequenzen der Sünde. Oder ganz in Übereinstimmung mit dieser Idee, man soll nicht von Sünde reden, gibt es die Lehre. Nicht die Meinung von einigen Leuten, sondern die Lehre von Verkündigern. Wir sollen nicht ermahnen, sondern nur lieben und nur bestätigen. Und wenn wir genug geliebt haben und genug bestätigt haben und genug ermutigt haben, dann kommen die von ganz alleine wieder auf den richtigen Weg. Und ermahnen und ins Leben sprechen und zurechtweisen dürfen wir angeblich nicht. Eine solche Lehre kommt aus der Hölle, weil es Sünde, Tor und Tür öffnet. Und weil es etwas Wesentliches der Gemeinde beraubt, was die Gemeinde ausmacht, Verantwortung füreinander. Und kein Wunder, dass das dann Gemeinden sind wie ein Kinosaal, wo die Leute miteinander nichts zu tun haben und wollen einfach nur eine coole Show da oben haben. Ohne Verantwortung, ohne Rechenschaft, ohne echte Beziehung. Das hat mit Gemeinde und christlicher Gemeinschaft wirklich nichts mehr zu tun. Oder die Idee, es gibt heute keine Gebote mehr, wir haben nur noch das Doppelgebot der Liebe. Und dieses Doppelgebot der Liebe legitimiert auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Das ist offizielle Verkündigung von Menschen, die sagen, ich bin Diener Gottes, ich predige das Wort Gottes. Das ist nicht, was irgendwer in der Ecke sich ausgedacht hat. Das kannst du nachlesen. Das ist offizielles Statement von anerkannten Kirchenfürsten. Das Doppelgebot der Liebe legitimiert gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Ein Professor, Doktor sowieso der Theologie, der aber leider Jesus nicht kennt, sagt, Jesus würde heute so Homosexuelle segnen. Bleibt da der Aufschrei? Wie kann ein Kind Gottes, das sagt, ich liebe Jesus, ich liebe dieses Buch, ich liebe die Wahrheit, einfach sagen, na ja, weißt du, es gibt verschiedene Meinungen. Ist ja nicht meine Meinung. Der Ruf Gottes wird kommen. Geht raus aus Babylon. Macht euch ihrer Sünden nicht teilhaftig. Du kannst nicht sagen, ich gehöre zu dieser Denomination, ich gehöre zu diesem Verband, ich gehöre zu diesem Ding und alles, was die da oben sagen, glaube ich nicht. Ich glaube an die Bibel, das kannst du nicht sagen. Anfang dieses Jahres, in einem Predigerseminar einer bekannten, anerkannten KDÖR, Freikirche in Deutschland, gab es eine Vorlesung und der Mann Gottes hat dort gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen, also wenn das ernst gemeint ist und auf Dauer angelegt ist, ist eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft nicht Sünde. Und der einzige Skandal war der Student, der das an die Öffentlichkeit gebracht hat. Den hätten sie beinahe rausgeschmissen. Nicht der Dozent war das Problem, sondern der Schüler, der das geplaudert hat und eine Indiskretion ins Land gegeben hat. Das war der einzige Skandal. Bis zum heutigen Tage, nach meinem Wissen, hat sich die Leitung dieser Freikirche und die Leitung dieser Schule von diesen schrecklichen Aussagen nicht distanziert. Es ist Endzeit, ihr Lieben. Das sind Menschen, die sagen, die Bibel ist das Wort Gottes. Wir sind von Neuem geboren. Wir glauben an Jesus Christus. Und die Bibel sagt, dass Unzüchtige und solche Menschen, die in sowas leben, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist, was die Bibel sagt. Wir müssen uns dieses vor Augen führen, in welchem klimatischen Umfeld wir leben. Eine andere menschliche Idee, die so gut klingt, die so nett klingt, die so die Erlösung zu sein scheint für alle unsere Differenzen. Einheit. Einheit ist das Allerwichtigste. Und ohne Einheit kommt keine Erweckung. Wenn du dich auch nur ein, zwei Jahre mit Erweckung beschäftigt hast und das studiert hast, Aufbrüche in der Kirchengeschichte. Niemals, nicht ein einziges Mal kenne ich eine Erweckung, die entstanden ist, weil zuvor alle Kirchen und alle geistlichen Leiter eins geworden sind. Sondern es gab immer eine kleine Gruppe, die losgegangen ist. Und nachher, wenn das Feuer brannte und mächtige Manifestationen Gottes da waren und die Wirkungen vom Himmel da waren, haben andere aus dem zögerlichen Lager dann vielleicht sich ihnen noch angeschlossen. Aber es war immer eine kleine Gruppe, die losgegangen ist. Unter Verachtung und Ablehnung und Ausgrenzung der anderen, die sich als normal und als Mainstream empfunden haben. Das ist die Kirchengeschichte. Ich habe mich mit vielen Erweckungen beschäftigt. Vielleicht hast du das auch getan. Vielleicht kennst du eine Erweckung, die entstanden ist, weil erst alle Leiter eins geworden sind. Dann wäre ich sehr interessiert, davon zu hören und zu lernen und dann werde ich meine Meinung korrigieren. Aber ich habe viele Bücher darüber gelesen und ich kenne kein einziges Beispiel. Und die Einheit, von der heute geredet wird, ist nicht die Einheit, von der Jesus geredet hat. Was ist die Einheit, von der Jesus redet? Johannes 17, dass alle eins sind, so wie der Vater und ich eins sind. Einheit kommt, wenn du all deine eigenen Sachen niederlegst und dich nach dem Herrn ausstreckst und nichts weiter willst als ihn. Und ich tue dasselbe, dann werden wir eins. Einheit kommt nicht zustande, indem wir Papiere verfassen, unsere kostbare Zeit in endlosen Diskussionen und Komitees verschwenden. Einheit ist eine Frage des Vertrauens, eine Frage der Herzensbeziehung. Das hat mit diesem ganzen Papierwust überhaupt nichts zu tun. Und es ist ein beliebtes Spiel, was gespielt wird. Und die Gläubigen werden ermutigt mitzumachen. Und Einheit ist wichtig. Bist du etwa gegen Einheit? Und die dieser humanistischen Einheit nicht zustimmen, sind dann die Störenfriede und werden ausgegrenzt. Das ist, was passiert in unserem Land. Lass uns einmal zu 1. Korinther gehen. Ich sehe, das ist ja schon 11:30, meine Güte. Komm, wir lesen diese Schriftstelle hier noch und dann steuere ich gleich die Pause an, die kleine. 1. Korinther 2, Vers 4. Und ich würde euch sehr, sehr ermutigen, weil das mit in den ganzen Kontext gehört, Verkündigung und die Kraft des Wortes. Studier einmal aufmerksam zu Hause Kapitel 1, 2 und 3 vom Korintherbrief, vom 1. Korintherbrief. Und da entdeckst du, da gibt es einen Gegensatz, der immer wieder auftaucht. Und das ist Menschenweisheit und Gottesweisheit. Und die sind in einem scharfen Kontrast zueinander, nicht eine Ergänzung, sondern in einem scharfen Kontrast. Und wenn wir das eine haben, bekommen wir das andere nicht. Paulus sagt hier im Vers 4, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 4, meine Rede und meine Predigt geschah nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Verstehst du, was du da liest? Kannst du sehen, dass Paulus sagt, hey Leute, es gibt zwei Arten von Glauben. Es gibt eine Art von Glaube, die kommt hervor durch menschliche Weisheit. Und es gibt eine andere Art von Glauben, die kommt hervor durch Gottes Weisheit. Also es kommt das eine durch den Geist und das andere kommt aus menschlichen Quellen. Und er sagt, er verzichtet auf überredende Worte der Weisheit, der menschlichen Weisheit. Damit die Leute nicht einen Glauben bekommen, der dann keine Kraft hat, der ihnen nicht hilft zu stehen, der ihnen nicht hilft, wirklich selber verbunden zu werden mit Gott. Wahrer Glaube verbindet den Menschen mit Gott. Und die Gemeinden sind voll von Menschen, die einen Glauben aus zweiter Hand haben. Und es ist ein Glaube auf der Verstandesebene, ohne dass ihr Herz das Zeugnis des Heiligen Geistes hat. Wie oft bekomme ich Briefe von Menschen, die sagen, ich habe das gelesen, ich habe das gehört, ich habe mich mit diesem beschäftigt und das ist so anders, als was ich bis jetzt geglaubt habe und jetzt bin ich völlig verwirrt. Ein junger Mann schreibt, ja, mein Freund hat mir erzählt, die Jünger vom Buddha, die sind auch übers Wasser gegangen. Ja, was ist das Besondere, dass Jesus übers Wasser geht? Und jetzt bin ich völlig verwirrt. Und welche Bedeutung haben jetzt die Evangelien? Und vielleicht ist da doch an Buddha was dran. Nur, wer in seinem Herzen das Zeugnis des Heiligen Geistes nicht hat, kann überhaupt so eine Frage stellen. Wer einfach nur einer guten Meinung gefolgt ist, weil sie gekonnt präsentiert wurde, einem rhetorischen Vortrag gefolgt ist, den er sehr beeindruckend fand, aber selber nie eine Begegnung mit Gott hatte, nie einen Zerbruch hatte, nie eine Kapitulation hatte, nie eine Auslieferung. Wenn wir das haben, haben wir das Zeugnis des Geistes. Damals in der Jesus-Bibelzeit, wir haben von nichts eine Ahnung gehabt, weder von Bibel noch von Lehre, von irgendetwas. Aber wir haben Christus erlebt und er hat uns gepackt und rausgeholt aus diesem Dreck und diesen Drogen und dieser Rebellion und dieser Unreinheit. Und wir wussten eins, wir gehören jetzt zu Jesus. Und eines Tages, auf einmal, kein Mensch weiß woher, lag auf dem Tisch das Buch Mormon. Sah so aus wie die Bibel. Guckten das an und die Kumpels sagten, das scheint irgendwie der Band 2 zur Bibel zu sein. Also jetzt lesen wir Bibel und lesen wir Buch Mormon. Und als das ausgesprochen war, kam der Heilige Geist mit einem solchen Unbehagen in die Herzen meiner Freunde. Ohne dass sie das erklären konnten, haben sie gewusst, das ist nicht von Gott. Wir wollen und wir werden damit nichts zu tun haben. Haben sie aus dem Fenster geschmissen. Das Zeugnis des Geistes, die Salbung lehrt euch alles. Und wir haben so viele Menschen, die von Menschen gelehrt worden sind, die Gott nie kontaktet haben. Lehre ist wichtig, aber Lehre muss aus dem Geist kommen. Lehre muss kommen von Menschen, die Gott erlebt haben. Und durch ihre Lehre werden nicht die Hirne vollgestopft mit Theorien, sondern durch ihre Lehre wird der Geist berührt und die Menschen kommen mit dem Geist Gottes in Berührung. Und der Geist Gottes selber gibt Zeugnis ihrem Geist, dass sie Kinder Gottes sind und das ist die Wahrheit und das ist nicht die Wahrheit. Die Salbung, die in euch ist, lehrt euch alles. Christen sind nur verwirrt, weil sie die Salbung nicht kennen, weil sie den Geist in ihnen nicht kennen, weil sie den Lehrer, der sie in alle Wahrheit leitet, nicht kennt. Und stattdessen, mein Pfarrer sagt aber dies und mein Papst sagt das und mein Bischof hat so gemeint und mein Führungskader von meiner Denomination hat das aber gesagt. Wir müssen uns entscheiden, wir wollen Gott selber kennenlernen. Und dann werden wir vor vielem bewahrt werden. Es gibt einen Glauben, der klingt ganz nett. Da werden auch Bibelstellen benutzt. Da wird auch die Bibel mal hochgehalten. Da wird sogar gebetet. Aber wenn du den Geist Gottes kennst, dann meldet dieser Geist Gottes in dir. Das ist das Gegenteil von dem, was die Wahrheit ist. Wir waren irgendwo und sprangen zufällig in eine christliche Sendung hinein. Sehr bekannt, sehr anerkannt, sehr geliebt. War gerade der Schluss. Wurde gebetet. Es wurde mir so kotzübel in meinem Innern. Hab gesagt zu Elke, schalt das sofort ab. Schalt das sofort ab. Ich kann das nicht ertragen. Das war so schrecklich. Wenn du Gott kennst, es tut dir weh, ob das ein Wort zum Sonntag ist oder irgendwas anderes. Es tut dir weh im Innern, wenn jemand das Wort Jesus in den Mund nimmt und dein Geist zeigt dir, der kennt ihn überhaupt nicht. Der weiß überhaupt nicht, wovon er redet. Der ist völlig in fremden Welten irgendwo gelandet. Es tut dir weh. Und doch Massen öffnen sich für so etwas. Es wird Zeit, dass wieder Glaube kommt, der aus Offenbarung kommt, der aus Begegnung mit Gott kommt. Und alles pflanzt sich fort nach seiner Art. Wenn du etwas Echtes hast, wird von dir Echtes fließen und du wirst andere in Berührung und in Bekanntschaft mit dem Echten bringen. Wenn du ein seelisches Imitat hast, wirst du andere damit zumüllen und verseuchen und ihnen den Weg verbauen, Gott wirklich kennenzulernen. Wir haben eine so hohe Verantwortung. Eine so hohe Verantwortung. Ich denke, das ist ein guter Punkt hier, jetzt diese kleine 5-Minuten-Pause, die ich angekündigt habe, zu machen, dass ihr euch mal strecken könnt, dass ihr mal Luft holen könnt oder überlegen könnt, ob ihr vielleicht abreisen wollt oder... Und in 5 Minuten bin ich hier und machen wir weiter. Schnell irgendwie den Gang zur WC oder irgendwas. Und dann geht's bis 1 Uhr und dann kommt die richtige Pause. Danke.